Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Eine neue Folge Alles gesehen mit dem wunderbaren Ludwig. Hallo.
Hallo, servus.
Und ich weiß ja, du bist ein begnadeter Sänger und singst sehr gerne. Deshalb ist das jetzt deine Chance mitzusingen.
Das ist
sehr
nett.
We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving.
Ach, wunderschön. Das ist ein Song, über den wir jetzt sprechen werden. Außerdem haben wir eine Doku dabei, Das letzte Tabu. Eine richtig gute Folge und die startet wann? Jetzt!
Alles gesehen. Remus heiße Tipps für Filme und Serien.
Aber jetzt legen wir erstmal los mit The Greatest Night in Pop. Das ist eine Doku auf Netflix und es geht über genau diesen Song. Wollen wir noch einmal kurz reinhören?
Ja, bitte.
Bitte. Das ist schon einer der größten Songs aller Zeiten, finde ich. Also zumindest einer der besondersten. Denn unzählige Superstars haben damals im Jahr 1985 mitgemacht, haben diesen Song gesungen als Benefizsong, um Spenden zu sammeln für Afrika.
Und es gibt da einen sehr lustigen Fakt, den ich dir gleich am Anfang schon erzählen muss.
Was heißt
Fakt?
Damit.
Es ist eine lustige Geschichte. Ich habe nämlich ein Video gesehen, erst kürzlich, wo eine Lehrerin, ich glaube es war in Großbritannien, ihrer Klasse dieses Video dazu gezeigt hat, zu diesem legendären Song, ja, wo ja wirklich alle Topstars damals dabei waren,
ja,
und jeweils immer angehalten hat, wenn man jemanden gesehen hat und gefragt hat, sagt mir mal, wer das jetzt ist. Und ich glaube, es waren so, ja, Kinder, die so um die, weiß ich nicht, 15, also schon Jugendliche, 15, 16 waren und ja, es war wirklich ganz enttäuschend, weil sie nämlich gefühlt niemanden. Ich glaube, Bruce Springsteen war so einer der wenigen oder Michael Jackson, glaube ich, auch, ja, noch, die bekannt waren, sonst war es kläglich tatsächlich. War etwas traurig danach.
Aber die Namen kennt jeder. Also da machen wir uns nichts vor. Ich lese mir mal die Liste vor. Michael Jackson hast du schon erwähnt. Tina Turner, Lionel Richie, Stevie Wonder, Bob Dylan. Es waren ja wirklich die Größten der Zeit damals. Und die Idee kam von Harry Belafonte und Lionel Richie zusammen mit Michael Jackson. Die haben gesagt, wir würden gerne irgendwie einen Song machen, Spenden sammeln. Und dann war das dieser Schicksalstag im Januar 1985, als so gut wie alle dieser Stars in Los Angeles waren. Denn es gab da eine Preisverleihung. Das heißt, es hieß, okay, das ist eigentlich der einzige Tag, wo alle in der Stadt sind.
Muss man gleich ausnutzen.
Wir müssen alle in ein Studio reinbekommen. Und es war ja eine Geheimmission, weil natürlich niemand erfahren durfte, dass das an dem Abend, in dieser Nacht passiert. Und da ist diese Doku so ein bisschen Mission Impossible-mäßig, finde ich, wo man richtig merkt, okay, damals hatte ja auch noch nicht jeder ein Handy. Niemand hatte ein Handy. Und es war so, okay, wie erreichen wir den? Wie erreichen wir den? Wie können wir das alles absprechen, ohne dass es irgendwie rauskommt?
Und man muss ja auch sagen, dass da schon Personen mit bestimmt dem ein oder anderen größeren Ego dabei waren, wo dann vielleicht einer sagt, ne, mit dem oder mit der will ich doch jetzt da nicht zusammen singen. Und ich kann mir die Gespräche gut vorstellen, die da überzeugend stattgefunden haben, von wegen dann, du machst jetzt da mit, das ist für einen guten Zweck, jetzt hör auf.
Ja, und alle ziehen dann lange Gesichter. Weil es ist natürlich die große Frage, wer kriegt die längste Textzeile, wer darf eine Strophe singen und wer ist nur im Refrain zu hören. Also da gab es einige Zickereien, auch hinter den Kulissen, das sieht man auch in dieser Doku. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war diese schiere Brillanz von Lionel Richie und Michael Jackson, die innerhalb von einem Abend diesen Song schreiben mussten. Weil es war so, okay, wir haben jetzt den Termin, wir haben alle Künstler angefragt, wir haben noch keinen Song. Irgendwas müssen sie singen, was machen wir? Und dann haben die sich hingesetzt, also die wollten den eigentlich auch noch zusammen mit Stevie Wonder schreiben, aber der war telefonisch nicht erreichbar.
Das war damals, also, du meinst, okay, dieser Luxus, wo man einfach, wenn man dann irgendwie nicht ans Telefon gegangen ist, war man unerreichbar.
Genau, dann war man einfach nicht auf dieser Welt. So. Und dann mussten sie diesen Song alleine schreiben. Und es war so ein bisschen, wie soll es klingen? Und plötzlich, we are the world, ja, das klingt doch gut. Dann haben sie den runtergeschrieben, zack, einer der größten Songs der Geschichte ist da entstanden.
Und ich finde, es ist ja auch einer der, natürlich hört man sich den an oder natürlich ist er deswegen sicherlich so erfolgreich geworden, weil da diese ganzen großen Namen dabei sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass es auch einfach von der Machart und der Melodie und allem an sich einfach auch ein guter Song ist.
Absolut.
So, der lebt jetzt nicht nur davon, zumindest nicht ausschließlich, dass da diese ganzen großen Namen dabei waren.
Ja, ich finde, es ist ein bisschen auch wie mit Do They Know It's Christmas, ne? Von
ja.
Band Aid. Das ist ja auch ein Weihnachtssong, der nicht deshalb, weil die alle da mitsingen dabei ist, sondern weil es einfach ein toller Weihnachtssong ist. So. Und der ist eben jetzt We Are The World.
Was mich natürlich total interessiert, jetzt war das ja in der Zeit, haben wir gerade schon drüber gesprochen, wo jetzt nicht jeder ein Smartphone hatte und da irgendwas mitgefilmt hat. Und es war ja auch eben so eine Geheimmission. Man weiß ja natürlich, dass da ein bisschen was filmisch gemacht wurde. Ich glaube, ich meine mich erinnern zu können, so ein paar Behind-the-Scenes-Sachen gesehen zu haben mal, weiß ich gar nicht. Oder auch vielleicht habe ich auch eigentlich nur das Musikvideo gesehen. Ja. Aber wie ist man denn jetzt da so viele Jahre später drauf gekommen, oh, ist ja nicht so, dass es jemand in der Schublade gefunden hat und dachte, ach, wir haben da noch so ein paar Aufnahmen, jetzt lass mal darüber was machen endlich.
Ja, so ein bisschen war es aber so, weil Lionel Richie gesagt hat, also der hatte jetzt diese Idee, der war ja damals maßgeblich beteiligt, zusammen mit Harry Belafonte Und der wollte diese Doku machen. Dem kam diese Idee, Mensch, das war so ein besonderer Abend, warum reden wir da nicht mal ausführlich darüber? Und der hatte ja auch diese ganzen Archivaufnahmen. Du musst dir vorstellen, die Kameraleute damals wussten ja auch nicht, was da passieren wird. Es hieß nur, wir haben einen Job für dich, pass auf, dass die Kamera funktioniert, du hast keine zweite Chance, komm an dem und dem Abend in das und das Studio. Und dann steht da halt so der Kameramann, der wurde jetzt auch interviewt. Die haben sie ja alle nochmal als Interviewpartner vor die Kamera gezogen. Und dann ist auch der Kameramann da, der einfach erzählt, wie ihm die Kinnlade runtergeflogen ist, als diese Tür aufgegangen ist und dann kommt Tina Turner reingefolgt von Bruce Springsteen.
Schön, stell dir vor, du kommst abends so zu deiner Frau oder deinem Mann irgendwie nach Hause und sagst dann so, du glaubst nicht, was passiert, ich war da in so einem Raum und dann kamen alle Stars gleichzeitig, ich habe sie gefilmt.
Es klingt nach Verarsche, es kann gar nicht stimmen, stimmt aber. Was mich am meisten berührt hat bei dieser Doku war Bob Dylan. Den konnte ich so gut nachvollziehen, weil Bob Dylan einfach, er ist ein Ausnahmekünstler und brillant.
Ich stelle mir den auch sehr kritisch vor, weil wir gerade gesagt haben, dass da jemand anders einen Song geschrieben hat. Der ist ja wahnsinnig bekannt, ja auch Nobelpreisträger für seine ganzen lyrischen Sachen, also seine Texte. Und ich glaube, dem so einen anderen Text zu geben und zu sagen, du, sing da mal mit. Ja, ich kann mir den Blick, er ist ja auch ein eher ernster Typ, ich kann mir den Blick ganz gut vorstellen.
Ja, es war ganz klar so, er ist da reingeraten und er wusste selbst nicht so genau warum, weil irgendwie alle gesagt haben, jetzt komm halt mit und dann steht er da.
Und vielleicht hat da jemand bei der Preisverleihung gesagt, da gibt es noch eine Nachspeise in dem Raum oder so. Plötzlich waren sie alle da.
Dessertzimmer. So, neben dem Zigarettenraum. Ey, und dann steht der da und hat das Gefühl, er singt einfach nicht gut genug. Und ich kenne das so gut. Ich glaube, es gibt sogar einen Fachbegriff in der Psychologie dafür. Das ist das Imposter-Syndrom. Das haben Leute im Beruf, weil sie denken, es darf niemand herausfinden, dass ich eigentlich völlig unqualifiziert bin für das, was ich tue. Und Bob Dylan war an dem Abend das personifizierte Imposter-Syndrom. Der stand dann da und konnte nicht singen und ihm ist die Stimme weggeblieben. Und er hat sich gefühlt wie dieser kleine Junge auf dem Schulhof, der gleich irgendwas Peinliches sagt und dann lachen ihn alle aus.
Oh nein, und das ist ja schon eine andere Form von Druck. Wenn da jetzt, ich meine, die sind ja alle ultra viele Fans in irgendeinem Stadion gewöhnt oder irgendeiner Konzerthalle. Ja. Aber wenn da irgendwie alle anderen großen Stars daneben stehen und dann ist plötzlich dein Part und du darfst ihn nicht versingen, da würde ich mir auch denken, so, oh nein, oh Gott.
Ja, genau, es ist wie wenn wir live Radio machen und wir wissen, der Chef hört zu. Es ist
genau.
So, ich kann eigentlich reden, aber ich kann es gerade überhaupt nicht. Naja. So, also, The Greatest Night in Pop heißt diese Doku, die ist jetzt auf Netflix und nicht nur für Musikliebhaber, ein absolutes Muss, eine richtig gute Empfehlung.
Und ich finde es ganz wichtig, auch als Bildungsauftrag, dass man einfach jedem, auch jungen Menschen, irgendwann mal entweder dieses Musikvideo zeigt oder dass er sich vielleicht jetzt den Film anschaut und ein bisschen was über Musikgeschichte lernt und das ihm nicht so geht wie in dieser Klasse, wo ich vorhin drüber geredet habe.
Absolut. Bildungsauftrag haben wir hier. So, jetzt möchte ich weitermachen mit einer Doku auf Prime Video und dazu gibt es jetzt eine Rechnung für dich.
Oh, du weißt, dass ich da nicht gut drin bin, aber wir versuchen.
Nein, ich lass dich nicht rechnen.
Danke.
Wir hören uns die Rechnung mal an. Ich habe sie hier auf dem Zettel. Es gibt weltweit aktuell ungefähr 500.000 aktive Fußballprofis. Also Fußballer, die ihr Geld damit verdienen, dass sie Fußball spielen. Mhm. Jetzt wäre die Frage, wie viel Prozent der Weltbevölkerung ist homosexuell? Und da sagt man so, ja, grob 10%, aber legen wir es mal niedrig an, sagen wir mal 5%. Das würde bedeuten, wir leben in einer Welt, in der es 25.000 homosexuelle Fußballspieler gibt.
Also international quasi.
International.
Auch, ne?
Wie viele davon haben sich geoutet?
Also ich würde schätzen, es gibt ja so ein paar Fälle, die durch die Presse gegangen sind. Ich meine, aber es müssten aktive ja sein, ja, ne? Weil ehemalig gibt es ja dann immer mal
da
wieder.
Da gibt es mehrere,
also
genau.
Also ich glaube, international würden mir vielleicht irgendwie, ohne jetzt die Namen zu wissen, es sind ja auch oft eher von kleineren Clubs bisher gewesen, die man nicht so gut kennt, vielleicht zwei Leute gewesen oder ja, einer vielleicht sogar, ich bin mir gar nicht sicher.
Es sind weltweit aktuell 7.
Okay.
7 von 25.000. Und es gibt jetzt eben diese neue Doku, die heißt Das letzte Tabu. Und da versuchen die Filmemacher herauszufinden, wie kann es denn sein, dass Fußballer sich immer noch so wahnsinnig schwer tun damit, sich zu outen. Unser Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger spricht zum Beispiel auch in der Doku. Er hat sich ja geoutet, aber auch erst am Ende seiner Karriere. Und dann ist die Frage, ja, aber warum kann man das denn nicht machen, während man spielt? Also, und ich finde, da ist die Doku sehr interessant, weil sie nicht nur darauf Antworten gibt, sondern sie gibt auch eine gute Antwort auf die Frage, ja, warum sollte man sich denn outen? So, aber es ist doch egal, ob du schwul bist oder nicht, du musst dich doch nicht outen. Und ich bin ja selbst homosexuell und ich finde, dass es schon wichtig ist. Also am Ende bleibt es jedem selbst überlassen, ob er sich outen möchte oder nicht.
Ja, und ich kann dazu sagen, ich habe jahrelang in verschiedenen Vereinen auch Fußball gespielt und sowas. Und man muss ja schon auch beachten, dass es ja, es gibt sicherlich auch andere Umfelder, wo es schwierig ist, aber dass halt natürlich Fußball schon einfach ein Umfeld ist, wo was ja auch als klassisch männlich angesehen wird. Es wird natürlich alles ein bisschen besser, auch der Frauenfußball kommt da hoch und sowas. Nicht mehr alles so eingerostet, sicherlich, wie es mal war, aber auch ich habe es jetzt nicht als Umfeld wahrgenommen, wo ich gesagt hätte jetzt zu dir, dass das wahnsinnig einfach ist dann dafür jemanden. Egal, ob es jetzt ein großer Profifußballer ist oder auch im kleinen Umfeld, ist es, glaube ich, immer noch schwierig, wenn da plötzlich auffällt in so einer Kabine, dass du dann jetzt nicht diesem männlichen Fußballer-Stereotyp vielleicht entsprichst. Und deswegen kann das sehr viele Leute sicherlich auch betreffen oder viele können da was davon lernen vielleicht.
Ja. Naja, und man kann ja schwul sein und trotzdem das männliche Fußballerstereotyp treffen.
Ja.
Und man kann heterosexuell sein und nicht das männliche Fußballerstereotyp treffen und trotzdem guter Fußballer sein. Also es ist so, es spielt ja eigentlich keine Rolle. Und dann wiederum, finde ich, spielt es doch eine Rolle, ob man sich outet oder nicht. Und ich versuche jetzt mal nachvollziehbar zu machen, warum ich es wichtig finde, sich doch zu outen, um dann keine große Sache mehr daraus zu machen. Weil Homosexualität hat, ne, ich bin jetzt ein 84er Jahrgang, also in meiner Kindheit war das irgendwie noch so ein bisschen dieses, man benutzt es als Schimpfwort, guck mal, der spielt den Ball aber schwul oder so. Oder man stellt sich vor, dass andere das eklig finden, weil sie das immer andeuten, dass der ist schwul, das ist eklig, das ist böse, das ist irgendwie schlecht. So, das steht im Raum. Und ich als schwuler Mensch weiß, das ist meine Identität, ich bin das, ich habe mir das nicht ausgesucht, ich bin schwul. Und wenn bei den anderen irgendwie ganz groß drüber steht, schwul ist gleich böse oder schlecht, dann hat man dieses Gefühl, egal ob man es glaubt oder nicht, aber unterbewusst ist es da, ich bin irgendwie problematisch. Es gibt ein Problem mit mir. Und die einzige Möglichkeit, dieses Gefühl loszuwerden, es gibt ein Problem mit mir, ist auszusprechen, ich bin schwul und es ist kein Problem. Und dann zu merken, dass da andere Leute sind, die auf der eigenen Seite sind und sagen, ja, natürlich ist das kein Problem, du bist wunderbar, wie du bist. Und den Schritt muss man aber erstmal machen, um dieses innere Problem aufzulösen.
Wenn wir jetzt wieder so ein bisschen zum Fußball zurückkommen, hast du das Gefühl, weil es ist ja jetzt schon so ein paar Jahre her auch, glaube ich, dass die Ersten da diesen Schritt gewagt haben, dass dann vielleicht auch so eine Doku wie die, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, eben dazu beitragen kann, dass das sich vielleicht positiv nochmal verändert und mehr Leute sich dann trauen. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir auch als Fan gehen auch diese ganzen Gerüchte wahnsinnig auf den Nerv. Also es ist ja seit Jahrzehnten immer so, dass irgendwer drüber redet, meinst du Spieler XY vielleicht oder der und der? Und da gibt es ja schon so ein Getuschel und dann sagt man so, oh, vielleicht der deutsche Nationalspieler, weil er, keine Ahnung, irgendwie eine gegeltere Frisur hat als der andere, ist ja auch oft an irgendwelchen Äußerlichkeiten dann gestützt oder sowas. Glaubst du, dass es sich da jetzt positiv verändert und vielleicht dann da eben, keine Ahnung, auf diese Doku sich mehr Leute melden oder trauen oder so gar so ein, ja, so eine Gruppe an Menschen gibt, die dann vielleicht auch Bundesligaspieler oder auch nicht Internationalspieler, die dann sagen, jetzt fühle ich mich soweit, um da den Schritt zu gehen.
Ich hoffe sehr, dass das passiert. Es wird ja auch im Mai so einen internationalen Outing-Tag geben. Da haben dann Spieler die Möglichkeit, gemeinsam an diesem Tag das zu sagen, weil dann ist der Fokus nicht so auf, dann kommt nicht die große Zeitungsmeldung, der eine hat sich jetzt geoutet, sondern die Meldung ist dann ja, 50 haben sich geoutet, hier ist die lange Liste. Und der Punkt ist ja nicht, dass man dann eine Riesensache daraus macht. Man will sich ja nicht outen, weil man unbedingt die Schlagzeile will,
ja,
sondern man will sich outen, damit es einmal raus ist und damit es dann kein Thema mehr ist. Dann ist es vorbei, dann spekuliert auch niemand mehr, dann weiß man einfach, wie es ist. Kommunikation ist wichtig, sagt man immer wieder, oh, du musst kommunizieren, weil das macht deine Probleme kleiner, dann ist das Teil der Kommunikation. Das ist nichts, um sich zu profilieren oder weil man so wahnsinnig besonders ist und sagt, ach, jeder muss wissen, ich bin schwul, sondern es ist einfach gesagt und dann weiß man es und gut ist.
Ja, und ich finde es auch wichtig, weil wenn man sich mal einfach den Fußball anschaut an sich, dann steht der heute mit zahlreichen Kampagnen und allem Möglichen, steht der ja für viele wichtige Werte. Der macht ja viel, setzt sich ein mittlerweile gegen Rassismus, setzt sich ein für mehr Toleranz, auch einfach für mehr Toleranz gegenüber jeglicher Form von sexueller Orientierung oder Präferenz. Und dann finde ich es auch einfach nur zeitgemäß, dass da nicht nur Kampagnen gemacht werden, sondern dass sich auch die Stars in Anführungsstrichen, also die mitwichtigsten Leute dieses Vereins, ja, warum die Leute ins Stadion gehen, dass auch die sich trauen können, nicht nur das vielleicht auf ihrem Trikotärmel stehen zu haben, sondern auch zu sich selber stehen zu können.
Ja, und natürlich ist es dann auch die Chance für alle heterosexuellen Fußballspieler zu zeigen, auf wessen Seite sie stehen und zu zeigen, es ist kein Problem. Wir mögen dich genauso, wir spielen dir den Ball zu, nichts hat sich geändert.
Ich wollte gerade sagen, denen wird es nämlich völlig wurscht sein, welche sexuelle Orientierung der Stürmer hat, wenn er den Ball reinmacht.
Richtig. Nein, ich möchte noch einen letzten Satz dazu sagen, weil ich den wichtig finde. Dass Homosexualität in der Gesellschaft normal ist, das ist nicht die Sache der LGBTQ-Community, sondern ich finde, es ist unser aller Sache. Und es gibt ja immer einmal im Jahr den CSD in ganz vielen Städten, überall auf der Welt. Und das ist eine politische Demonstration für die Rechte der LGBTQ-Bewegung. Und das ist nicht exklusiv für uns Schwule und Lesben. Wir gehen dahin, weil wir das natürlich für wichtig finden. Aber es würde uns sehr gut tun, wenn wir wüssten, dass da einfach alle hingehen. Dass wir da gemeinsam auf die Straße gehen und nicht sagen, guck mal, ich bin so ein Paradiesvogel, bitte hab mich lieb. Sondern dass es mit einer absoluten Selbstverständlichkeit alle Menschen auf die Straße gehen und sagen, die gehören zu uns, wir laufen mit denen mit, weil das ist das, wofür wir stehen. Damit die paar wenigen, die es ja immer noch gibt in der Gesellschaft, die sagen, dass das komisch ist oder nicht sein sollte oder unnatürlich ist, einfach merken, wie die Gewichtung in der Gesellschaft ist.
Genau, und da sollten dann auch alle Fußballfans zum Beispiel, wenn dann jetzt da vielleicht ihr Lieblingsstar, ihr Lieblingsmittelfeldspieler oder sowas eben dabei ist, vielleicht sogar bei dieser Aktion, wo dann viele sich vielleicht outen, dass da dann eben auch Unterstützung gezeigt wird und nicht irgendjemand blöd pfeift oder so.
Absolut. Naja, und wenn jemand blöd pfeift und sagt, schwul, dass die drumrum im Stadion sagen, was? Halt die Fresse.
Genau.
So, weil es geht dich überhaupt nichts an, halt's Maul. So. Das ist die richtige Reaktion darauf, wenn irgendetwas Homophobes gesagt wird. Und ich finde, dass wenn man irgendwie auf der Straße ist und hört, wie jemand sagt, hey, wie schwul spielst du den Ball denn da? Dass man dann auch hingeht und sagt, sorry, ganz kurz nur, aber schwul ist kein Schimpfwort. Das hast du schon mitbekommen, oder?
Ja.
Dass man, weil du weißt nie, welcher Teenager in der Ecke steht und das gehört hat und plötzlich ein leichteres Leben hat, weil das, was er sich gemerkt hat, ist nicht, wie schwul spielst du den Ball, sondern es ist kein Schimpfwort, also schleich dich bitte.
Genau, und auch unabhängig davon, dass es viele wahrscheinlich auch einfach benutzen, ohne es zu wissen,
ja,
was, wie sich da andere vielleicht fühlen können.
Genau, es ist ja, ich sage ja nicht, dass jeder, der das sagt, homophob ist,
ja,
aber ich finde schon, dass man, wenn man die Leute darauf hinweist, dass das vielleicht nicht so nett ist, die sich zwei Gedanken darüber machen und dann feststellen, ja, ich kann einfach sagen, wenn ich etwas blöd finde, finde ich es blöd und nicht schwul. Und diese winzig kleine Änderung, die niemandem wehtut, hat aber eine Auswirkung auf die Psyche von sehr vielen Menschen. Warum soll man es dann nicht machen? Ja, so. Also das ist unser Appell. Diese wirklich sehr gut gemachte Doku, Das letzte Tabu, läuft jetzt bei Prime Video. Und da läuft noch eine andere Sendung, über die sprechen wir auch nochmal ganz kurz. Das ist die Teddy Techlebrand Show. Für mich einer der lustigsten Comedians.
Ich gebe es zu, ich habe ein bisschen Anlaufzeit gebraucht.
Ja?
Ich habe ihn am Anfang es gab ja legendäre irgendwelche Online-Videos, die damals die Runde gemacht haben, wo er ja legendär zur ja damals immer noch regierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel Angelo Merte gesagt,
ja,
hat. Ganz stark war, das war so mein erster Kontakt. Und ich habe ein bisschen gebraucht. Also am Anfang dachte ich mir schon so, das ist ja jetzt nicht lustig, weil der da irgendwas seltsam ausspricht und irgendwas. Aber er war ja auch in vielen anderen Formaten jetzt immer mal wieder zu Gast und so. Und er ist so ein bisschen ans Herz gewachsen. Also mittlerweile verstehe ich schon, warum der eben so sehr erfolgreich ist. Weißt du, ganz eigen ist. Man braucht so eine Anlaufzeit, finde ich, ja, weil es so seltsam und besonders und ein bisschen abgespaced, sage ich jetzt mal, ist. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es schon sehr, sehr, sehr lustig.
Er war damals, ich finde, seiner Zeit voraus.
Ja.
Und er macht eine sehr moderne Art von Comedy. Es ist Anarcho-Comedy, aber nicht so, wie Monty Python das damals gemacht hat, sondern mit so einer ganz anderen Form von Selbstironie und mit so einem was Entlarvenden in dem, wie wir Menschen wirklich sind. Gut, das war Humor immer, aber er macht es jetzt halt wirklich am Zahn der Zeit. Ich finde ihn auch in LOL einer der lustigsten. Immer wieder, absolut, wenn er da mitmacht, ich könnte mich totlachen. Und er hat ja auch diese wunderbaren Alter Ego, die Percy und Antoine.
Ja, ja.
Da musste man auch erstmal checken, wer davon ist eigentlich er und wer ist die Kunstfigur, die er spielt. Aber er macht das brillant und dann dachte sich Prime Video, Mensch, der Typ, der kriegt jetzt eine eigene Show, die Teddy Teclebrand Show. Und da ist er zu sehen und natürlich auch als Kunstfigur Percy und Antoine. Und es ist eine klassische Show, das heißt, er hat eine Bühne und ein Live-Publikum und begrüßt die alle und macht ein paar Witze. Und dann gibt es so eine Mischung aus Sketchen mit Promis, die eingespielt werden, also so klassische Sketche, vorbereitet, aufgezeichnet, mit wirklich Stars wie David Alaba und Heiner Lauterbach und Iris Berben. Also
ach,
er hat
stark
wirklich die ganz hochkarätigen Stars dabei. Und dann gibt es aber auch so Sketche, die dann direkt im Studio vor dem Live-Publikum gemacht werden. Und das ist besonders witzig, weil die Promis, die da mitmachen, zum Beispiel der ProSieben-Moderator Steven Gätjen, der soll mit Teddy ein Interview machen und der versucht halt ernsthaft Interviewfragen zu stellen.
Ja.
Und Teddy hat halt das Recht, völlige Anarchie zu machen und zu improvisieren.
Natürlich.
Und dann zu merken, wie Steven versucht, diesen Sketch jetzt durchzuziehen, während Teddy einfach komplett wahnsinnig reagiert, ist schon sehr, sehr unterhaltsam.
Und ich glaube auch, es ist wirklich ein Typ Mensch, wenn ich mit dem in irgendeinem Raum wäre, ich könnte wahrscheinlich keine 3 Sekunden ernst bleiben,
ja,
weil ja auch da viel im Gesicht passiert und sowas. Also ich, ja, die Dynamik wird mich wahrscheinlich killen so ein bisschen. Aber wie ist denn das Ganze dann aufgebaut? Also du hast jetzt gesagt, es ist eine Bühnenshow eigentlich. Das klingt jetzt für mich mal wie so das Äquivalent, keine Ahnung, eines Konzertfilms, dass da ein langer Abend irgendeines Auftritts in irgendeiner beliebigen Halle in Deutschland oder Österreich oder Schweiz, keine Ahnung, aufgezeichnet wurde und dann unterfüttert wurde. Gibt es dann da mehrere Folgen und folgt es dem ganzen Abend oder wie kann ich mir da den Aufbau der ganzen Sache vorstellen?
Also es sind mehrere Folgen, die jede Woche veröffentlicht werden. Die erste ist jetzt draußen und dann jede Woche eine weitere Folge. Und jede steht so ein bisschen unter einem anderen Thema, aber die Sketche bauen aufeinander auf. Das heißt, du hast zum Beispiel David Alaba in der einen Woche mit den Sketchen und dann gibt es in der nächsten Woche, wie der Sketch weitergeht und dann wieder nächste Woche geht der Sketch wieder weiter. Also es hat so eine innere Dramaturgie und gleichzeitig lebt diese Show von Teddy und von den Dingen, die ihm wichtig sind. Und ich war dann sogar tief berührt, weil er schafft es eben nicht nur witzig zu sein und Sketche zu machen, sondern auch wirklich die Themen rauszuziehen, die ihm wichtig sind. Zum Beispiel das Thema Heimat in einer Folge. Und dann geht es nicht nur um lustige Sketche zu dem Thema, sondern er holt dann die Psychologin Stefanie Stahl auf die Bühne. Das ist die, die diesen Bestseller geschrieben hat, Das Kind in dir muss Heimat finden.
Ah ja, das kenne ich.
Und
ja,
dann redet er halt mit ihr über das Thema inneres Kind
aber
und Heimat.
Aber wird er da dann auch in dem Moment ein bisschen ernster,
ja,
oder? Okay, das heißt, es ist eine Mischung durchaus, hast du jetzt schon angedeutet, auch aus gesellschaftskritischen Themen vielleicht oder was, oder Sachen, die ihm wichtig sind,
mhm,
und dann diesen völlig abgedreht anarchistischen Comedy-Segmenten.
So. Und dann gibt es auch noch coole Musik, weil er lädt sich dann auch noch Freunde ein, die Musik machen. Max Herre und Joy Denalani singen zum Beispiel eine wunderschöne Version von Mit dir.
Du meinst, wen man, wenn man Teddy wäre, alle so in seinem Handy einfach bei Kontakten drin,
genau,
hat.
Genau, dann ruft
hat
man
einmal
seine
durchgeklingelt,
Freunde
dachte
an und
sich
die
so,
singen
ach,
dann
ja,
da alle. Ja. Patrice ist auch dabei, singt und ist bei einem Sketch dabei und der spielt auch fantastisch. Der bricht auch ab, aber versucht diesen Sketch zu machen. Also insgesamt eine sehr unterhaltsame Show. Man muss bei Impro immer sagen, ein paar Sachen funktionieren super und ein paar dann halt nicht. Das ist der Preis, den man dafür bezahlen muss. Dann denkt man sich auch, ach gut, interessant, dass das es jetzt in die Show geschafft hat. Aber im Großen und Ganzen, die Teddy Teclebrand Show bei Prime Video.
Und eine Frage habe ich trotzdem noch. Wie sieht es denn da so mit der Zielgruppe aus? Also muss ich da irgendwie viel von ihm vorher gesehen haben? Muss ich mich da politisch gerade extrem gut aussehen? Oder
nix,
muss ich einfach nur Bauchmuskulatur besitzen und kann da ein bisschen lachen?
Nix. Einfach sagen, ich lasse mich drauf ein, ich finde den Typen nett und wenn ich ihn nicht nett finde, dann versuche ich herauszufinden, was die anderen an ihm mögen, weil die Show wirklich so viel Herz hat, dass man ihn ins Herz schließt. Ihn als Menschen, als Comedian, als Künstler, der ist wirklich greifbar durch diese Show. Und das hat sie geschafft und dafür kann ich nur gratulieren. Prime Video, habt ihr wieder einen Hit auf der Liste.
Mega.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.
Sehr
gerne.
Das
war's und kleines Bussi.
Alles gesehen. Emos heiße Tipps für Filme und Serien. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.